Agora bei Batschen, der politische Podcast.
Frau Doktor, es ist zwar schon Ende Jänner, aber sind Sie gut ins neue Jahr gestartet?
Ja, und weil ich noch kein Sauerkraut gegessen habe, kann ich Ihnen auch alles Gute für das neue Jahr wünschen.
Ja, aber Sie wissen ja nicht, ob ich schon Sauerkraut gegessen habe.
Nein, aber der wünscht, darf noch kein Sauerkraut gegessen.
Also ich habe gerade umgekehrt, ist das... Na gut, ich habe eh noch keins gegessen. Also okay. Ihnen auch ein frohes neues Jahr. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Rora bei Batschen, der politische Podcast. Und der ist in diesem Jahr quasi wieder heimgekehrt. Nach über einem Jahr bei Missing Link gibt es uns jetzt wieder als ORF-Podcast. Für alle Abonnentinnen und Abonnenten heißt das, bitte den Channel wechseln. Alle Infos dazu gibt's in der Caption. Was sich nicht geändert hat, an dieser Stelle wollen wir alle zwei Wochen wieder die politischen Geschichten des Landes, die Aufreger, die Skandale, kurzum alles, worüber gesprochen wird, analysieren und einordnen. Wir, das bin ich, Patrick Batschen, seit über 20 Jahren ORF-Journalist und Moderator. Und sie lächelt mich schon milde an. Sie muss sich wie immer nicht vorstellen. Sie ist die Stimme im heimischen Innenpolitikjournalismus, vielfach ausgezeichnet, Frau Dr. Anneliese Rohrer. Hallo.
Hallo.
Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir machen auch heuer wieder einen Live-Podcast vor Publikum und zwar am 19. März in der Kulisse Wien. Bitte gleich im Kalender eintragen. Tickets sind bereits erhältlich und wir würden uns sehr freuen, viele von unseren Hörerinnen und Hörern dort begrüßen zu dürfen. Jetzt geht's aber los mit der ersten Folge im neuen Jahr und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen heute. Der Mann, der in der aktuellen Regierung wohl am allermeisten aufs Geld schauen muss, er ist nämlich der Finanzminister der Republik, Markus Matterbauer von der SPÖ ist bei uns. Herzlich willkommen, hallo.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Doktor, wie bei uns üblich, Ladies first, Sie stellen die erste Frage.
Ja, und zwar gerne stelle ich die erste Frage, weil ich will unbedingt wissen, Sie haben unlängst erklärt, dass Sie in diesem einen Jahr Minister mehr gelernt haben als in 37 Jahren vorher, war ja auch politaffin und sozialpartneraffin. Also was haben Sie gelernt?
Ja, das Interessante ist, dass ich mich mit Fragen, für die ich jetzt zuständig bin, Budget, Steuerentwicklung, Wirtschaftsentwicklung auf der europäischen Ebene, habe ich mich eben 37 Jahre lang wissenschaftlich in unterschiedlichen Rollen beschäftigt, aber gerade beim Budget, wo ich eigentlich dachte, ich kenne mich ziemlich gut aus, habe ich noch sehr viel dazugelernt, weil die Expertise im Finanzministerium so hoch ist. Das heißt, ich interessiere mich, ich weiß nicht, für irgendein Ministerium, wie dort die Dinge laufen und wir haben eine eigene Abteilung im Finanzministerium, die alles wissen über dieses andere Ministerium und sich da in Details zu vertiefen, das macht einfach Spaß, insbesondere wenn man sozusagen den Rahmen und die Grundsätze schon ziemlich gut intus hat, dann ist das sehr, sehr spannend und darüber hinaus lernt man natürlich sehr viele interessante Leute kennen bei so einem Job.
Über diese Jahrzehnte hatten Sie auch mit dem Finanzministerium zu tun. Wie hat sich das Ministerium verändert?
Also ich habe ganz lang mit dem Ministerium zu tun, noch in der Zeit, wo ich Universitätsassistent an der WU war, haben wir, mein Chef war damals der Professor Nowotny, immer wieder zu finanzwissenschaftlichen Fragen gearbeitet und da ist es dann wichtig, zum Beispiel bei Gutachten zur Steuerpolitik mit den Expertinnen im BMF Kontakt zu haben. Das hat sich über das WIFO, wo ich lange war, 17 Jahre lang weitergezogen, dass ich immer mit einzelnen Leuten sehr viel zu tun hatte und damals schon viel gelernt habe vom Kontakt. Das BMF hat sich in der Expertise, glaube ich, kaum verändert. Also es ist nach wie vor das Expertenwissen sehr, sehr hoch, wenn man die Gelegenheit hat, mit den Referentinnen und Referenten zu diskutieren. Und ich lege auch Wert darauf, dass ich nicht nur von den Sektionschefs und Chefinnen sozusagen informiert werde, sondern von denen, die wirklich in den Details drinnen sind. Da kann man sehr viel lernen. Ich kann überhaupt nicht leugnen, dass nach 25 Jahren schwarzen Finanzministern das gewisse Spuren sozusagen hinterlassen
das ist vornehm
hat.
Ausgedrückt.
Aber ich zweifle überhaupt nicht an der Expertise des Hauses, die ist bestätigt sehr hoch und auch an der Loyalität des Hauses überhaupt nicht.
Ich habe noch eine Frage dir.
Mich würden nur die Spuren interessieren. Welche Spuren?
Ja,
natürlich, wenn man das ein bisschen nachverfolgt, weiß man, dass viele Leute, die jetzt in Führungspositionen sind, früher in Kabinetten der Finanzminister und Finanzministerinnen waren. Das ist halt so. Aber auch die sind sehr gut ausgebildet und erfahren. Und mir geht es ja vor allem um die Sache und ich will vor allem über Fakten und Daten und Zusammenhänge informiert werden, weil die politischen Entscheidungen treffe ich eh selber oder treffe ich mit meinem Kabinett gemeinsam. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und sobald die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses gesehen haben, dass ich mich vor allem für Fakten interessiere und ein bisschen was weiß über die Dinge, die zu denen sie arbeiten, dann ist das Vertrauensverhältnis, glaube ich, recht schnell hergestellt.
Ja, der Patrick fragt das wahrscheinlich, weil früher waren ja die Sektionschefs und die Beamten viel präsenter als jetzt, als seit einigen Jahren, seit den Spuren. Mhm. Ja, das muss ja einen Grund haben.
Ja, es gab natürlich gerade im BMF legendäre Sektionschefs, also der Gerhard Steger, Budgetsektionschef, der sehr viel Erfahrung hatte, auch sehr mächtig war, könnte man sagen, und dann auch in der Öffentlichkeit relativ viel aufgetreten ist. Mit dem hatte ich auch in der Vergangenheit viel zu tun und habe ihn gut kennengelernt, oder der Steuersektionschef Nolz, früher, die wirklich sozusagen auch große Expertise hatten. Aber nach wie vor haben wir das im Haus. Also der jetzige Steuersektionschef Gunter Meyer ist eine Koryphäe, auch im akademischen Bereich in seiner Zuständigkeit, und ist ein gefragter Fachmann international auf den Unis und so weiter. Also wir haben wirklich sehr gute Leute im Haus.
Meine Frage ist, Sie sind ja, wie die meisten Finanzminister, aus unerklärlichen Gründen der beliebteste Politiker. Das ist unerklärlich nicht für Sie als Person, sondern weil das ist ein österreichisches Phänomen. Was machen Sie mit dieser Beliebtheit, um die Stimmung im Land zu drehen? Weil das scheint ja immer der Punkt zu sein, die Stimmung ist so schlecht.
Also zunächst mit der Beliebtheit, das nehme ich erfreut zur Kenntnis, aber die Ursachen kann ich auch nicht gut nachvollziehen. Ja, was ich mich halt bemühe und was vielleicht ein bisschen der Hintergrund ist, dass ich doch erst seit sehr kurzer Zeit Politiker bin. Also ich war immer politisch interessiert und ich bin seit fast 40 Jahren Mitglied der SPÖ. Also ich war immer ein sehr politnaher Mensch, aber ich komme aus der Wissenschaft und versuche gewissermaßen meine Expertenrolle weiterzuspielen. Ich kann nichts anderes. Ja, also ich versuche mein Wissen da sozusagen einzubringen. Aber wenn man das Wissen hat, dann ist es schon ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir jede Menge Probleme zwar haben, also die Teuerung und das hohe Budgetdefizit und die schwache Wirtschaftsentwicklung, aber dass natürlich Österreich vom wirtschaftlichen Potenzial, von der sozialen Stärke eines der reichsten wirtschafts- und sozialstärksten Länder der Welt ist und dass wir diese Probleme natürlich grundsätzlich bewältigen können, wenn wir uns zusammenraufen. Und diese Stimmung möchte ich schon gern vermitteln, dass wir in der Lage sind, die Probleme zu lösen, wenn wir es angehen, und dass wir allen Grund haben für Zuversicht. Und mich stört es sehr, dass Österreich ein bisschen dazu neigt, sozusagen alles krank zu reden und schlecht zu machen. Und man hat ja fast den Eindruck, es bricht bei uns alles zusammen. Das ist bei weitem nicht so. Wir haben eine sehr starke Wirtschaft, die jetzt 2 Jahre Probleme hatte, tolle Unternehmen, die weltweit reüssieren. Wir haben einen der besten Sozialstaaten der Welt immer noch, und auf dem kann man aufbauen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir unsere Probleme lösen können, wenn es gelingt, sozusagen das auf der Sachebene anzugehen. Dann durchaus zu sagen, wir haben ganz unterschiedliche Zugänge politisch, auch in dieser Koalition. Das ist ja auch wichtig. Ich meine, gerade in der Budgetpolitik, Konservative, Liberale und Sozialdemokraten haben ganz unterschiedliche Zugänge. Aber wir einigen uns nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern auf einen tragfähigen Kompromiss für alle. Und den vertreten wir gemeinsam. Und wenn das gelingt, dann werden wir diese Probleme hingehen.
Aber das schlägt doch die Stimmung im Land nicht durch.
Ja, jetzt bin ich als Wirtschaftswissenschaftler vielleicht nicht die geeignete Person, um die Ursachen für diese Entwicklung wirklich zu benennen. Aber ich vertraue schon darauf, wenn das eine Regierung ist, die versucht, die Probleme zu lösen und eine Trendwende herbeizuführen. Und das sieht man im wirtschaftlichen Bereich. Es geht nicht mehr nach unten, sondern leicht nach oben. Die Budgetsanierung läuft nicht schlecht. Wir haben die Dinge im Griff. Die Teuerung wird jetzt langsam, zu langsam zurückgehen. Und wenn wir zeigen können, wir lösen die Probleme Schritt für Schritt, dann glaube ich, dass das auch erfolgreich sein kann. Also erfolgreiche Sachpolitik, auf das würde ich setzen. Ob es dann Erfolg hat, ja, abgerechnet wird zum Schluss, das sehen wir dann.
Ich würde gerne ein bisschen auf die Regierungsarbeit zu sprechen kommen. Diese Dreierkoalition hat ja so ein bisschen den Ruf, nie oder wenig zu streiten, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ist es tatsächlich so hinter den Kulissen?
Ja, ich glaube, das ist eine richtige Beschreibung. Also ich kann es ja insbesondere aus meinen Erfahrungen das Doppelbudget betreffend, das ein großes, wirklich Sparvolumen gebracht hat und deshalb wirklich eine große Leistung der Regierung war. Wir haben intern sehr gestritten, weil wir ganz unterschiedliche Zugänge hatten, wo so jetzt gespart werden, welche Steuern sollen erhöht werden. Aber wir haben uns schon immer darauf verständigt, dass wir uns in der Öffentlichkeit nichts ausrichten während der Verhandlungen. Also sozusagen die Öffentlichkeit zum Mitspieler machen, das ist schlecht, weil dann wären wir nicht drei, sondern vier gewesen, die da agieren, sondern dass wir versuchen, Lösungen zu finden und die Lösungen dann gemeinsam nach außen zu vertreten. Und das ist beim Doppelbudget sehr gut gelungen und jetzt auch im Vollzug des Doppelbudgets. Das eine ist ja, das Budget zu erstellen, das andere ist, dafür zu sorgen, dass wirklich die Ausgaben halten. Das ist bislang sehr gut gelungen, hier auch wenig Streitereien. Der Nachteil, sage ich ganz offen, ist natürlich, dass die Parteien ein bisschen an Profil verlieren. Ja, weil wenn man immer den Kompromiss vertreten muss, dann ja, entsteht Unmut, weil wir haben mehr Beitrag zur Konsolidierung oder wir haben dies und jenes nicht durchgesetzt. Die Parteien verlieren ein bisschen an Profil. Aber das muss man wahrscheinlich austarieren und schauen, dass ausreichend Spielraum bleibt, um sozusagen auch eigene Duftmarken zu setzen. Aber ich glaube eigentlich schon, dass das der Erfolgsweg ist.
Aber wenn man Ihnen so zuhört, müsste ja alles in Butter sein. Die Wirtschaft geht in die richtige Richtung, es wird nicht gestritten, Kompromisse. Trotzdem kommen die Regierungsparteien zusammen nicht einmal mehr auf 50%. Warum?
Ja, wieder, ich bin Wirtschaftswissenschaftler und kein Politikwissenschaftler.
Aber Sie werden sich Gedanken machen wahrscheinlich.
Ich glaube, es hat unterschiedliche Ursachen. Das eine ist, wir beobachten in ganz Europa, dass die Regierenden es ganz schwer haben bei den nächsten Wahlen oder in den Umfragen, weil einfach die Probleme so groß sind. Und allein aus meiner Zuständigkeit, ich meine, mit einer Budgetsanierung, wo wir Ausgaben kürzen und Steuern erhöhen, warum soll man da besonders beliebt werden? Ja, das ist eigentlich nicht dazu angelegt. Angelegt, beliebt zu werden, wäre es vielleicht, wenn man Geld verteilend durchs Land zieht. Aber ja, diesen Spielraum haben wir einfach überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein Grund. Und der zweite Grund, glaube ich, ist schon, ich möchte keinesfalls alles sozusagen auf die Medien spielen. Mhm. Aber in den sozialen Medien wird halt sehr verkürzt und wird sehr viel Stimmung gemacht. Und wenn man so wie ich als Experte herangeht und argumentiert, dann muss man immer differenziert argumentieren. Ja, die Sache, die Faktenlage ist so und so und so und wir ziehen daraus jene Schlüsse, dagegen spricht aber. Und das ist halt auf ein paar hundert Zeichen sozusagen in den sozialen Medien schwer reduzierbar, während sozusagen diese Stimmung machen, Angst machen, Unsicherheit verbreiten, destabilisieren. Das ist leicht auf den sozialen Medien. Vielleicht spielt das auch mit.
Mhm. Einen kleinen Kratzer hat die Stimmung in der Koalition schon bekommen und da waren Sie nicht ganz unbeteiligt. Das war nach dem Posting von der Ministerin Plackholm, jetzt Bauer. Sie wissen, worauf ich anspreche, das Zusammenleben mit den Muslimen, wo Sie dann gepostet haben, so sind wir nicht. Haben Sie sich eigentlich jemals mit ihr ausgesprochen nachher?
Wir haben kurz drüber geredet, aber das sind einfach unterschiedliche Zugänge und mir ging es in der Frage auch darum, zu zeigen, dass es gewisse Grenzen gibt. Also ich bin inhaltlich nicht zuständig für das Thema, deshalb halte ich mich normalerweise auch sehr zurück. Aber ich kenne eben viel zu viele Leute, die muslimischen Hintergrund haben und bei uns wirklich Leistungsträgerinnen sind, in einem Krankenhaus, in der Pflege, in der Industrie und wirklich sozusagen ganz zu unserem Wohlstand beitragen, die extrem betroffen waren durch diese Dinge, durch sozusagen den Generalverdacht gegen alle Musliminnen und Muslime. Und ich glaube, da ist manchmal notwendig zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und ich glaube, das war auch sinnvoll.
Hat die Frau Ministerin Bauer ihre Kritik ernst genommen oder sich zu Herzen genommen?
Ja, wir haben ganz unterschiedliche Zugänge in dieser Frage, vielleicht auch sozusagen politisch motiviert unterschiedliche Zugänge. Aber ich glaube schon, wenn man sozusagen Positionen austauscht, dann muss man ja seine eigene Position nicht ändern. Aber es ist schon mal gut, die des anderen zu kennen, weil das ist vielleicht eine Basis, um drüber reden zu können.
Bundeskanzler Stocker hat Sie nicht angesprochen darauf?
Nein,
aha, darauf nicht. Interessant.
Aber wir haben, muss ich sagen, einen sehr guten Austausch und ich schätze ihn sehr. Er ist sehr daran interessiert, auch die Koalition zusammenzuhalten und das ist positiv.
Ich frage Sie jetzt nicht, mit wem Sie am besten auskommen in dieser Kombination.
Aber ich frage Sie.
Nein, das würde ich auch nicht. Da müssten wir jetzt alle Minister und Ministerinnen durchgehen und das will ich klarerweise.
Nein, es genügt.
Die Stimmung ist gut in der Koalition. Wir wissen, dass wir ideologisch sehr große Unterschiede haben, aber ich glaube, wir haben ausreichend Dinge, die wir umsetzen können und um das geht es eigentlich.
Aber Gefahr droht doch eigentlich von der nicht sachlichen Seite. Mhm. Sie sind wie lange SPÖ-Mitglied?
Ich glaube 40 Jahre, ja.
Ihr Herz muss doch bluten. Was am Sonntag in St. Pölten passiert, ich meine, ich finde das gut, dass endlich einmal die absolute verloren geht, aber wie trifft Sie das?
Ja, schon sehr, weil ich eigentlich den Matthias Stadler auch schätze. Ich glaube, der hat versucht, gute Politik für St. Pölten zu machen. Das ist schon sehr unerfreulich. Allerdings darf man das, glaube ich, auch nicht überbewerten, sozusagen die lokale Ebene. Ich weiß jetzt nicht im Detail, was in St. Pölten sozusagen die Stimmung ausgelöst hat. Ich glaube nicht, dass es irgendwas mit Bundesstimmung oder Bundespartei zu tun hat.
Der Herr Stadler sieht das anders, oder?
Ja, wenige Monate vorher hat die SPÖ in Dornbirn dazu gewonnen. War der Babler schuld an diesem Zugewinn? Ich glaube nicht. Ja, also ich glaube, da werden halt... Ich meine, natürlich, wenn man verliert, ist es unangenehm und man denkt sich, ich selber war vielleicht nicht schuld dran, ich kann es zu wenig beurteilen, aber die Schwäche der Sozialdemokratie insgesamt und in Europa insbesondere besorgt mich sehr. Auch die Schwäche der anderen Parteien, die sozusagen zur linken, rechten Mitte gehören, die besorgt mich sehr. Und ich glaube eigentlich, dass in ganz Europa entscheidend wäre, eine Art Koalition oder Zusammenarbeit jener Kräfte zu organisieren, die die Demokratie, den Sozialstaat, das, was geschaffen wurde über Jahrzehnte in Europa, wir haben eines der besten Sozial- und Wirtschaftsmodelle der Welt oder vielleicht das Beste, die das verteidigen, mit denen muss man, glaube ich, in Kontakt kommen und ich bemühe mich sehr auf meiner Ebene, halt der Ebene der Finanzminister und Finanzministerin, diese Kontakte, ich bin jetzt noch nicht lang dabei, 11 Monate, aufzubauen, zu pflegen, also gerade gegenüber den Liberalen und gegenüber den Christdemokraten, die nicht nach rechts umgefallen sind und nicht mit den Rechtsextremen koalieren. Ganz viele sind es in Europa dann eh nicht mehr. Mit denen zu schauen, was sind unsere Gemeinsamkeiten, was können wir in Europa weiterbringen, weil meine tiefe Überzeugung ist, in dieser geopolitischen Situation ist nur ein starkes Europa das, was uns retten kann. Und gerade die kleinen Länder. Und deshalb haben wir das größte Interesse daran an einem starken Europa. Und man muss dort, wo man halt zuständig ist, schauen, dass man da mitwebt an diesem starken Teppich, der Europa dann sein soll.
Ja, aber die kleinen Länder in unserer Umgebung sind dafür nicht zu haben.
Nein, also einige Nachbarn, wir können sie aufzählen, also von Ungarn, Slowakei, jetzt auch Tschechien steht in Frage. Ist.
Eben.
Aber auf der anderen Seite, ich habe mich bemüht, was Sie zu Slowenien zum Beispiel gute Kontakte aufzubauen, war bislang sehr erfolgreich, großes Interesse. Die skandinavischen Länder sehe ich als Potenzial. Ich habe gute Kontakte mit der neuen niederländischen Regierung, die jetzt gerade im Fertigwerden ist. Also es gibt noch, glaube ich, schon ausreichend Länder, die nicht nach rechts umfallen und mit denen man gemeinsam ein starkes Europa bauen kann.
Wir waren ja bei den schlechten Umfragewerten der SPÖ, da würde ich gern kurz wieder zurückkommen. Warum, glauben Sie, hat gerade die SPÖ dauernd diese Obmann-Debatte? Bei den anderen Parteien gibt es das derzeit kaum.
Ja, ganz schwer zu sagen. Das, was die SPÖ einmal stark gemacht hat, war ja die Geschlossenheit. Also ich erinnere mich, ich war ein Student, als Franz Fanitzky Bundeskanzler und dann Parteivorsitzender etwas später wurde. Wir hatten im Verband sozialistischer Studierender, wo ich tätig war, die größten Zweifel, dass ein Banker sozusagen jetzt Bundeskanzler werden soll. Aber damals war die Stimmung klar, okay, der ist der neue Mann, wir werden das kritisieren dort, wo wir sozusagen Einfluss haben können. Aber so ist es, der ist Nummer eins und der wird unterstützt. Und das, diese Stärke der Geschlossenheit hat die SPÖ in den letzten 10 Jahren abgelegt, sicher auch mit der Opposition verbunden, weil dort streitet man gern eher intern in der Opposition und zu dieser Stärke muss man wieder zurückfinden, wenn man erfolgreich sein will. Und gerade die Landesparteien würden davon sehr profitieren, wenn es diese Geschlossenheit und Solidarität wieder gibt. Und ich bemühe mich dazu beizutragen.
Aber hat Andreas Babler den Rückhalt in der Partei?
Also die Diskussion gibt es ja, würde ich fast sagen, in der SPÖ viel weniger als außerhalb der SPÖ. Es wird schon relativ stark von Medien gemacht, vom Boulevard, vom rechten Boulevard, von einigen einflussreichen konservativen Journalisten, die das auch immer wieder befeuern. Aber trotzdem, wenn es sozusagen den fruchtbaren Grund innerhalb der Partei nicht gäbe, dann würde es trotzdem vielleicht keine Rolle spielen. Der Andreas Babler wird der einzige Kandidat beim Parteitag sein. Ich weiß nicht.
Sind Sie sicher?
Ja. Und ich hoffe, er wird ein gutes Ergebnis bekommen. Ich werde mich sehr dafür einsetzen. Und weil Sie vorher gesagt haben, ich habe gute Vertrauenswerte, liest man. Also ich kann nur sagen, ohne dann Andreas Babler gibt es mich nicht in der Politik. Der hat mich erfunden. Ja, also ich wäre mit Sicherheit nicht in die Politik gegangen, wenn er mich nicht gefragt hätte und mir das Angebot gemacht hätte. Also die, die mir vertrauen, sollen dem Andreas Babler vertrauen.
Ist nur ganz theoretisch gefragt. Wenn man Sie in ein paar Jahren fragen würde, würden Sie für die SPÖ als Spitzenkandidat antreten?
Ich bin 60. Wer alles dran setzen, in dieser Legislaturperiode meine Aufgabe als Finanzminister zu erfüllen, das Budget zu sanieren, die Arbeitslosigkeit zurückzuführen, die Klimaziele zu erreichen, alles sehe ich auch als meine Aufgabe, weil Finanz- und Budgetpolitik ist umfassende Wirtschaftspolitik. Dafür werde ich alles machen und am Ende der Legislaturperiode habe ich meiner Frau versprochen, in Pension zu gehen.
Verstehe.
Ach, das haben schon viele.
Weil Sie das Budget gerade angesprochen haben, wird es wieder ein Doppelbudget geben?
Es spricht viel dafür. Und vor allem, weil wir unser Hauptziel ja haben, 2028 oder mit den Zahlen, mit dem Budget des Jahres 2028, dieses übermäßige Defizitverfahren der EU zu beenden und unter 3% Budgetdefizit zu kommen. Und deshalb spricht aus meiner Sicht viel dafür, das wieder als Doppelbudget zu machen, sozusagen in zwei Schritten. Dann haben wir das Doppelbudget 25, 26, das war der erste große Konsolidierungsschritt. Der zweite Sanierungsschritt, Budget 27, 28 und dann haben wir es.
Aber zweite Sanierungsschritt 27, 28, dann kommen wir schon in die Landtagswahlen. Könnte es nicht sein, dass Sie über die Landesinteressen stolpern damit?
Ja, man könnte natürlich auch argumentieren, wenn wir das Budget für 2028 nicht oder wenn wir es im Herbst 27 machen würden, mitten im Landtagswahlkampf Oberösterreich, Tirol und dann schon Niederösterreich, die mir in 28 wählen, dann ist vielleicht umso schwieriger, Budget 28 zustande zu bringen. Es wäre für mich auch ein Argument, sozusagen ein Doppelbudget jetzt zu machen, weil dann haben wir das erledigt und allenfalls passen wir es im Laufe des Jahres 27 noch ein bisschen an die neuen Umstände, aber das wäre schon ein großer Fortschritt und in Richtung Budgetsanierung vielleicht hilfreich.
Aber es wird wieder ganz kurz nur ein Sparbudget. Wissen Sie schon, welche Einschnitte da auf uns zukommen?
Nein, wissen wir noch nicht, weil zum Ersten gilt es ja mal abzuwarten, die endgültigen Ergebnisse für 2025. Also für den Bund weiß ich es im Wesentlichen. Mein Controlling ist sozusagen sehr eng und ich habe einen guten Überblick. Wir liegen im Bundesbudget deutlich besser, als wir es bei Budgeterstellung uns vorgenommen haben. Ich habe gewisse Vorstellungen über die Entwicklung der Budgets der anderen Gebietskörperschaften, aber die endgültige Abrechnung macht Statistik Austria am 31. März, oder dort wird es publiziert. Dann wissen wir die Ausgangslage 25, können unsere Schlussfolgerungen für 26 ziehen. Und auf dem aufbauend wird man dann ein Budget 27 machen. Und dazu kommt noch, dass ja ganz wichtig ist, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Mhm. Weil wir kontrollieren, im Wesentlichen kann man sagen, die Ausgabenseite des Budgets. Das kann man durch politische Entscheidungen, gesetzliche Maßnahmen kontrollieren. Die Einnahmenseite können wir nicht kontrollieren, weil die Frage, wie hoch die Steuereinnahmen sind bei der Lohnsteuer, bei der Einkommensteuer, bei der Mehrwertsteuer und so weiter, hängen ja von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wenn die Beschäftigung stark wächst und die Einkommen, nur dann sprudeln die Einnahmen und wenn das Gegenteil der Fall ist, gehen sie zurück. Also die Wirtschaftsprognosen sind ganz entscheidend für die Budgeterstellung. Und jetzt könnte man sagen, das WIFO hat jetzt dreimal hintereinander die Prognosen nach oben revidiert. Ich hoffe, es geht in dieser Tonart weiter und dann wird auch die Budgeterstellung leichter. Und darum muss ich eben sagen, das Volumen des Einsparungsbedarfs können wir erst dann feststellen, wenn wir ein bisschen gesichertere Basis haben als jetzt.
Aber Österreich hat ja wirtschaftspolitisch ein Hauptproblem und das ist der Standort. Und da sind wir, glaube ich, bei der Liste, wie populär Österreich für Investitionen ist, ziemlich runtergerutscht.
Wir haben an sich eine relativ hohe Investitionsquote im europäischen Vergleich. Also wir hatten 2023, bevor diese zwei Rezessionsjahre oder 22, 23, bevor die Rezession gekommen ist, eine Investitionsquote von mehr als 25% am BIP. Das heißt, die Privaten haben auch sehr viel investiert. Deutschland hatte damals 21%. Jetzt ist in der Rezession, weil die Kapazitätsauslastung zurückgegangen ist, haben die Firmen auch wenig investiert und relativ wenig auch ausländische Direktinvestitionen jetzt zurückgegangen. Und ich würde bei dieser Frage den Schlussstrich noch nicht ziehen. Wir müssen jetzt schauen, bei der Erholung der Konjunktur, die schon in Gang ist, wird daraus ein wirklicher Aufschwung, wo die Firmen wieder investieren und die Beschäftigung steigt, oder geht es so dahin mit einem 0,5%, 1% Wirtschaftswachstum? Die Frage ist noch nicht beantwortet. Und darum kann man, glaube ich, auch diese Frage, wie attraktiv ist Österreich als Investitionsstandort, noch nicht abschließend beurteilen. Ich glaube, es gibt was, was sozusagen eher negativ ist und was eher positiv ist. Das Negative ist, bei uns sind die Kosten relativ hoch und auch relativ stark gestiegen, die Lohnkosten. Und das dämpft sozusagen die Investitionsbereitschaft. Und das Positive ist, dass wir viele tolle Firmen haben, die irrsinnig spezialisiert sind und auf den Weltmärkten reüssieren. Und wenn man sehr spezialisiert ist, ist man sehr produktiv, forscht viel in dem Bereich, innoviert viel und dann kann man die hohen Kosten leichter vertragen. Und beides, sozusagen die Schwäche und die Stärke, das muss man abwägen, was dann zum Durchbruch kommt. Ich bin eigentlich für den österreichischen Standort nicht pessimistisch.
Sie sind generell optimistisch, oder?
Ja.
Grundoptimistisch.
Ich gehöre eher zur optimistischen Sorte und ich glaube eigentlich auch, wenn man sehr pessimistisch ist, tut man sich ganz schwer, die Probleme, die ja da sind, zu bewältigen. Wenn man optimistisch ist, wird man die Probleme, die da sind, nicht leugnen, aber man tut sie leichter, sozusagen Lösungen dafür zu finden. Und deshalb will ich mir meinen Optimismus auch bewahren.
Ich würde gerne gegen Ende des Interviews noch über das große Thema der letzten beiden Wochen sprechen, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Sie waren ja da immer dagegen, komplett. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert?
Also ich war primär dagegen aus Budgetgründen. Und wie das im Herbst, glaube ich, vergangenen Jahres oder Spätsommer diskutiert worden ist, ging es ja um die Frage, für alle Nahrungsmittel den Mehrwertsteuersatz zu halbieren. Die Kosten wären bei 1,3 Milliarden Euro gelegen. Und ich habe gesagt, Leute, das klingt gut und es wird die Inflation dämpfen und die Leute werden sicher begeistert, aber woher soll ich 1,3 Milliarden Euro nehmen? Ich meine, wir sind mitten in einem Sparbudget. Ja? Ich kann die Steuern woanders erhöhen, aber seid ihr dann bereit, diese Kombination zu verkaufen? Und das hat dann dazu geführt, dass wir das Thema wieder begraben haben. Jetzt ist es so, dass die Bundesregierung ja sehr stark in Preise eingegriffen hat, bei den Mieten, Mietendeckel, bei den Strompreisen. Und der dritte Bereich, der für die Leute eben sehr merkbar ist bei den steigenden Lebenshaltungskosten, sind eben die Nahrungsmittelpreise. Dort haben wir uns schwer getan, sozusagen wirklich gesetzliche Änderungen vorzunehmen. Wir haben zwei Gesetze gehabt. Das eine ist die Schrinkflaschen. Also wo der Packungsinhalt immer kleiner wird und die Inflation sich so ausdrückt, war wichtig, dieses Gesetz zu machen, aber das verändert nicht die Welt. Und das zweite waren die falsch ausgewiesenen Rabatte. Also ja, jeder weiß, was falsch ausgeschriebene, schilderte Rabatte sind. War auch wichtig, aber auch das hat jetzt sozusagen die Preise nicht dramatisch verändert. Und darum war jetzt die Idee, wir müssen noch was machen. Und ich habe gesagt, ja, das geht, wenn wir es sehr gezielt machen, einzelne Produktgruppen und damit die Kosten relativ niedrig sind und die Zusage besteht, dass wir volle Gegenfinanzierung im Budget haben. Und das Ergebnis waren halt dann die 400 Millionen, die können wir darstellen, auch mit Steuererhöhungen in anderen Bereichen, die wir gerade ausarbeiten, aber das werden wir hinkriegen, die Gegenfinanzierung. Und halt relativ beschränkt auf einige Grundnahrungsmittel, vom Brot bis zum Getreide, Reis und Gemüse. Viele würden sich mehr wünschen und jeden Tag habe ich jemanden am Telefon, der sagt, ja, das Fleisch muss auch dazu oder das Joghurt oder der Käse und ich kann nur sagen, das klingt alles gut, aber wir haben das Geld nicht. Also es ist sehr gezielt und beschränkt und deshalb kann ich es vertreten in diesem Ausmaß.
Aber wie gefällt Ihnen denn, wie die Kommunikation in der Sache gelaufen ist? Also Andreas Babel, der Parteichef, hat sich ja mit einem Vorschlag in die Pressestunde gesetzt aus Ihrem Ministerium. Dann hat es von der ÖVP geheißen, das ist mit uns noch nicht abgesprochen. Jetzt habe ich gelesen, wird über Bananen und andere Dinge diskutiert. Ist das professionell aus Ihrer Sicht?
Also, das ist ein bisschen die Dynamik einer Regierungsklausur, muss man ganz offen sagen. Also mir wäre es ja lieber, wir haben sozusagen die Liste an Mehrwertsteuerreduktionen, für welche Nahrungsmittel gelten die fertig. Wir haben die Gegenfinanzierung vollständig fertig und dann gehen wir gemeinsam an die Öffentlichkeit, verkünden die Sache und das auch ist erledigt. So werden halt Regierungsklausuren nicht gemacht. Die Regierungsspitzen ziehen sich zurück, wollen sozusagen einen Erfolg verkünden, auf den man sich eh geeinigt hat und sagen, naja, die Details, die arbeiten wir später aus. Das sind zwar unterschiedliche Logiken, ich bin eher Anhänger der ersten. Wir kriegen das aber hin. Also ja, der Streit, ob die Bananen dabei sind oder nur die Äpfel, der wird sich schnell widerlegen.
Ja, aber wird so viel gehudelt in der Politik dann?
Mein Zugang ist eben einer, wo man die Dinge zuerst ausgemacht hat im Detail und dann verkündet man es. Aber wir können mit dem auch leben und wir werden das so umsetzen, dass es sowohl die volle Gegenfinanzierung da ist, als auch die Liste, die ohnehin ziemlich alternativlos ist. Also würde man das Fleisch dazu nehmen, würde es uns 310 Millionen Euro mehr kosten. Kein Mensch wird das ernsthaft sozusagen verfolgen. Oder wenn wir den Käse und das Joghurt dazu nehmen würden, sind es noch einmal 110 oder 120 Millionen. Das können wir nicht finanzieren, deshalb wird sich die Debatte schnell wieder erledigen. Ja, aber das sind halt jetzt zwei Wochen Aufregung.
Aber nehme ich an, Sie wurden auch von Pablo nicht vorab informiert.
Ich war ja nicht auf der Regierungsspitzenklausur, da waren nur die drei.
Nein, aber bevor er in die Pressestunde gegangen ist.
Die Liste kommt ja aus unserem Haus. Wir haben ja die 400 Millionen dann versucht darzustellen und zwar nicht, also unter dem Gesichtspunkt 400 Millionen und was ist sinnvoll. Ja, und ein bisschen mit dem Hintergrund auch, was wird eher vielleicht in Österreich erzeugt und nicht im Ausland, weil das spielt ja schon eine gewisse Rolle. Die Liste kommt ja aus dem BMF. Und der Vizekanzler, dem seine Aufgabe ist, es sozusagen die gemeinsamen Positionen zu vermitteln. Also ich habe das nicht schädlich gefunden, im Gegenteil, dass er das dann in der Pressestunde dargestellt hat, wo halt auch ausreichend Zeit ist,
um eine ganze Einkaufsliste vorzulesen.
Weil in einem ZIP-Interview von 2 Minuten wird man, dann ist man bei der Hälfte.
Vorbei. Ja. Genau. Vielleicht ganz zum Schluss noch zum ganz aktuellen Thema, dieser Großbetrug mit Registrierkassen. Da wird auch ein bisschen Geld hineinspülen ins Haushaltsbudget. 50 Hausdurchsuchungen hat es gegeben in mehreren Bundesländern, derzeit 20 Beschuldigte. Gehen Sie von weiteren Ermittlungen eigentlich aus?
Ja, also das wird sicher weiteres nach sich ziehen, weil gerade im Bereich der Registrierkassen ja das ein bisschen Muster sind. Und wir bekommen laufend Hinweise in dieser Richtung und denen wird jetzt ganz akribisch nachgegangen. Wir haben ja den Schwerpunkt Steuerbetrugsbekämpfung seit Herbst. Wir haben eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen auf den Weg gebracht. Könnten wir jetzt über die Details diskutieren, tun wir nicht. Es wird im heurigen Budget schon 270 Millionen Zusatzeinnahmen bringen. Aber daneben ist es mein Anliegen, auch die Dienststellen im Finanzministerium, die für die Betrugsbekämpfung zuständig sind, das Amt für Betrugsbekämpfung, die Finanzpolizei, die Betriebsprüfungen und so weiter, zu ermuntern und auch mit Ressourcen auszustatten, dass wir wieder wirklich streng prüfen. Weil meine Überzeugung ist, die Leute sind bereit, für gute sozialstaatliche Leistungen Steuern zu zahlen, wenn sie das Gefühl haben, es ist gerecht. Und jemand anderer, der vielleicht in einer ähnlichen ökonomischen Situation, zahlt auch Steuern. Und das ist entscheidend. Und darum dränge ich so drauf, sozusagen die schwarzen Schafe herauszufiltern hier oder herauszuselektieren, weil wir müssen Steuerbetrug bekämpfen, damit die Leute bereit sind, sozusagen ihren redlichen Anteil an den Steuereinnahmen zu leisten. Und das wird ein ganz starker Schwerpunkt des Finanzministeriums sein.
Ja, aber diese Bestimmung gibt es seit 10 Jahren.
Die Registrierkasse, meinen Sie, oder?
Ja, Registrierkasse. Und wenn es jetzt nicht offensichtlich einen Whistleblower gegeben hätte, der euch aufmerksam gemacht hat, was da läuft, wo waren Sie 10 Jahre? Ich meine, nicht Sie, ich weiß, wo Sie waren, aber...
Also das ist jetzt ein spektakulärer Fall, ja, wo es um viele Millionen geht und wo viele Betriebe betroffen sind und wo auch der Haupttäter geständig ist und wir deshalb eine Reihe von Zusatzinformationen bekommen werden, die uns weiterführen werden. Aber wir haben ja laufend solche Fälle. Also das Amt für Betrugsbekämpfung ist laufend hinter Scheinunternehmen her, die gerade auch bei den Registrierkassen mit denen sozusagen mogeln oder eben in vielen anderen Bereichen führen wir laufende Kontrollen durch. Das ist halt jetzt besonders spektakulär. Und gerade bei der Registrierkasse haben wir laufend Fälle, denen wir nachgehen und wo halt dann nur 2 Gastrobetriebe auffliegen und nicht jetzt 50 wie in diesem Fall. Aber es ist ganz wichtig, das auch in die Öffentlichkeit zu bringen als Signal. Hier wird nachgeschaut, weil wenn die Firmen das Gefühl haben, ich könnte ja auch überprüft werden, na, dann ist der Anreiz, solche illegalen Dinge zu tun, eben viel geringer und um das geht es eigentlich.
Ich habe gelesen, viele prominente Wirte auch. Wollen Sie uns da einen Namen sagen?
Nein, will ich nicht.
Aber es sind Lokale, die man kennt auch, offensichtlich.
Durchaus, ja.
Wird man das je erfahren?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Im Moment sind wir noch beim Ermitteln, weil sobald die ersten auffliegen, kann das ja Folgeeffekte haben und dann sind andere vielleicht auch betroffen. Also vielleicht wird die Schadenssumme insgesamt größer, aber auch der Erfolg dann fürs Budget insgesamt größer.
Frau Doktor, haben Sie noch eine Frage?
Nein,
Nein, ich auch nicht. Dann sagen wir vielen Dank, Herr Minister, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Hörer und einen erfolgreichen Tag wünschen wir Ihnen noch.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Frau Doktor, jetzt wo wir wieder zu zweit sind oder eigentlich zu dritt mit unserem Producer Manuel, produziert wird der Podcast nämlich weiterhin bei Missing Link. Gibt es noch einiges zu besprechen in diesem Jänner 2026? Das Jahr ist ja nicht sehr reich an Wahlen, deshalb begnügen wir uns mit dem, was wir kriegen können, auch mit den Gemeinderatswahlen in St. Pölten, die am Sonntag stattgefunden haben. Wie aufmerksam haben Sie die denn verfolgt?
Eigentlich hat mich nur das Resultat interessiert, nicht das, was man normalerweise macht, den ganzen Nachmittag. Aber das Resultat war bemerkenswert genug.
Vor allem das Abschneiden der SPÖ, nehme ich an, meinen Sie, die ja seit 1965 das erste Mal die absolute Mehrheit verloren hat, 13 Prozentpunkte hinuntergerasselt. Wir haben es eh schon mit dem Herrn Minister vorher kurz besprochen. Der Bürgermeister gibt dem Bund die Schuld, der Herr Minister sagt, die Bundes-SPÖ hat nichts damit zu tun. Was meinen Sie?
Das weiß ich jetzt nicht genau, ob der Bürgermeister das wie in der Steiermark gemacht hat, dass er das dem Bund zuschiebt. Was aber wirklich entscheidend ist, dass dieses Ergebnis alles, was mit dem SPÖ-Vorsitzenden Vizekanzler im Bund zu tun hat, das wird beflügelt. Das heißt, was meine ich damit? Die negative Zuschreibung der Kronenzeitung von heute und wahrscheinlich auch Ö24 des Wiener Boulevards, die wird sie verstärken, weil alle sagen, naja, schaut, in St. Pölten haben sie nach Jahrzehnten die absolute verloren. Es wird sie niemand mit St. Pölten beschäftigen, sondern wird die ganze Schuld dem Babler zuschieben. Das wird wieder Unruhe bringen in den Parteitag. Das halte ich eigentlich für das Wichtige an dieser, weil ich meine, die Entscheidung von 40.000 Österreichern kann nicht Erdbeben in der SPÖ auslösen.
Aber trotzdem, meinen Sie, dass das was damit zu tun hat mit der Bundespolitik oder kann man das nicht vermischen? Ist das völlig abgegrenzt zu sehen?
Nein, ich glaube schon, dass das was mit der Bundespolitik, vielleicht weniger mit der Bundespolitik,
wie
mit dem Image. Die sind auf die Verliererstraßen gedrängt worden und dort kommen sie nicht weg. Ich meine, wenn die auflagenstärkste Zeitung jedes Wochenende irgendeine Anti-Babler-Geschichte, das...
Kann er das überhaupt noch gewinnen?
Ich weiß es nicht. Die ÖVP ist in einer wenig bessere Situation. Die SPÖ hat nur von ganz oben verloren und der Verlust der Absoluten ist aufsehenerregend, aber die ÖVP braucht sie nicht.
Die hat ja auch verloren, massiv, aber da diskutiert man weniger drüber, schon gar nicht über Stocker. Warum?
Weil ein Verlust von 1%, 1,5%, den steckt die ÖVP weg wie nichts. Vor allem im Vergleich, Sie wissen das, ich weiß das, wenn man zu den in dieser Phase zu den Parteien geht, dann sagen sie, ja, aber die SPÖ hat viel mehr verloren. Ja, aber die SPÖ. Die beschäftigen sich gar nicht damit, dass sie wieder verloren haben.
Jetzt weg von der SPÖ und der ÖVP, kann man bei so einer lokalen Wahl wie in St. Pölten aus Ihrer Sicht überhaupt bundespolitische Trends ableiten? Ich meine, wir tun uns so schwer, weil es keine Wahlen gibt in diesem Jahr, aber ist das zulässig?
Also wenn es nicht diesen Babler-Effekt, diesen SPÖ-Effekt geben würde und die Verstärkung der negativen Einschätzung der SPÖ, würde ich sagen, nein, weil noch einmal, wo sind wir? Ich meine, keine Ding, denn das sagen Pöltener Bevölkerung, aber 40.000 sind kein wirklicher Gradmesser. Aber das ganze Umfeld macht es dazu.
Schauen wir von Niederösterreich nach Kärnten in Ihr Heimatbundesland. Ich habe gewusst, dass das kommt. Am 17. Jänner hat dort das Neujahrstreffen der FPÖ stattgefunden, und zwar in Klagenfurt. Ich nehme an, Sie haben das verfolgt, wie ich Sie kenne. Mhm. Was für einen Herbert Kickl haben Sie denn dort erlebt?
Eigentlich weniger den alle beschrieben haben. Was war so aufsehenerregend, dass er einen Anzug angehabt hat? Im Inhalt war er gleich, vielleicht hat er etwas weniger gebrüllt. Aber ich würde dem keine besondere Bedeutung zumessen. Nämlich Bedeutung im Sinn von, Was war inhaltlich neu?
Er hat Neuwahlen gefordert, wie so oft, damit, ja, okay, Zitat, der Regierung in Wien die Lichter ausgehen. Ich habe mich gefragt, was verspricht er sich davon? Was kann sein Kalkül sein? Was kann bei Neuwahlen für die FPÖ rauskommen?
Die FPÖ, die jetzt bei 37%
aber einen Koalitionspartner brauchen sie trotzdem, oder?
Naja, aber da hat er sich schon einmal geirrt. Ne? Wenn er jetzt Neuwahlen macht auf der Basis von, es werden dann keine 37% werden, aber trotzdem, und diesen riesen Abstand zur ÖVP, dann wird er sich denken, na, irgendwann werden die schon weich werden. Das hat er sich ja im Anfang des Jahres auch gedacht. Ne?
Was mich sehr wundert ist, dass die vielen Anhängerinnen und Anhänger der FPÖ das gar nicht zu stören scheint, dass er diese Chance nicht genützt hat vor einem Jahr. Warum ist das so?
Naja, weil die das, weil die ein wirklich einschlägiges Narrativ haben, die anderen sind schuld, die ÖVP wollte nicht und sie sind sich treu geblieben. Man muss ja schon zur Kenntnis nehmen, dass das, was also die FPÖ-Sympathisanten betrifft, das schon irgendwie nahe an einer, nicht an einer Sekte, aber jedenfalls an einer Gruppe ist, so wie bei vielen Rechten, die können sagen, was sie wollen.
Herbert Kickl hat ja auch für Schlagzeilen gesorgt, besser gesagt Armin Wolf, weil er geschrieben hat, dass er 50 Mal eine Einladung in die ZIP2 abgelehnt hat. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Zugänge. Die einen sagen, es ist ein gutes Recht, wenn er eine Einladung nicht annehmen will. Die anderen sagen, er ist nicht mutig genug, um sich in die ZIP2 zu setzen. Wie sehen Sie das?
Ja, differenziert. Weder sage ich, es ist ein gutes Recht, weil es ist schon, ich meine, es ist schon ein Widerstand gegen nicht das Establishment, aber gegen das, was ist im österreichischen Politbetrieb. Und das ist eben, dass du dich in die in der ZIP2 befragen lässt. Er will sich damit interessant machen. Ja, er glaubt, er hat es nicht notwendig, aber willst du was gelten, dann macht dich selten so ungefähr. Und aber auf der anderen Seite und gleichzeitig braucht das nicht. Ich meine, ich habe noch nicht hineingehört in das Radio.
Das wäre meine
Radio.
Nächste Frage gewesen.
Nein, habe ich noch nicht. Austria First. Aber er hat die Videokanäle und dann vor allem auch hier wieder. Er hat die Videokanäle, er hat die Social Media Sachen. Und im Vergleich zu dem, was die anderen aufführen auf diesen Terrain, sind die natürlich auch so überlegen.
Die spielen halt in der Champions League im Vergleich, ne?
Ja. Ich meine, die ÖVP spielt in der Unterliga, indem sie den Bundeskanzler zum Pinguin macht.
Zum was? Zum Pinguin?
Ja. Pinguin. Die haben rausgespielt eine Sequenz einer, glaube ich, einer Doku, ja, wo der Pinguin sich absentiert von den anderen und seinen Weg geht. Mhm. Ja. Und vergleichen diesen Pinguin, der seinen Weg geht, unbeirrt von allem, was da ihn aufhalten könnte, vergleichen sie mit dem Bundeskanzler Stocker.
Das ist mir entgangen. Ja, das werde ich nachholen.
Aber abgesehen davon, dass der Bundeskanzler Stocker nicht so waschelt wie ein Pinguin, ist das Problem, dass in dieser Doku, wo sie diesen Ausschnitt genommen haben, der Pinguin stirbt.
Das ist aber kein gutes Omen.
Ich meine, so dumm musst du einfach sein. Und wenn du solche Gegner hast bei der SPÖ.
Die SPÖ 1, glaube ich, auch. Wenig aufrufen.
Habe ich auch was gesehen, was irgendwie völlig lächerlich war. Dann hast du es natürlich leicht. Ne?
Schauen wir von Kärnten, genug Kärnten, wieder zurück.
Nein, nicht genug, nicht Kärnten. Nein, nicht genug Kärnten. Weil ich will jetzt etwas anbringen, was mich gestern sehr verstört hat. Kriege ich einen Anruf in der Früh, vom schwerer Kärntner Dialekt, von jemandem aus dem Mölltal, ja, der mir bis ins kleinste Detail erzählt, ja, wie er dort mit seinen Geschäften und so an der blau-schwarzen Mauer scheitert, bis zur Existenz. Habe ich gesagt, was soll ich machen? Ja. Aber das ist natürlich auch mit Kärnten und den FPÖ-Wahlergebnissen in Kärnten, das ist auch Realität.
Und woran scheitert er genau?
Weil die sich zusammengetan haben, Bürgermeister und was weiß ich, blau und schwarz, ja, und ihn wirtschaftlich fertig machen wollen. Ich kann das nicht überprüfen, ja. Aber bis ins kleinste Detail. Dann haben wir gedacht, naja, also, ihr habt es so wollen. Ne?
Dürfen wir jetzt von Kärnten wegschauen?
Ja, wenn ich noch dazu sage, dass das nicht der einzige Anruf ist, der mich erreicht aus Kärnten mit diesem Problem.
Dann werden wir uns vielleicht einmal ausführlicher damit auseinandersetzen. Mhm. Ich würde gerne wieder zurück nach Niederösterreich kommen, genauer gesagt nach Mauerbach. Mhm. Dort hat ja die Regierungsklausur, über die wir schon mit dem Minister Matterbauer gesprochen haben, im Jänner stattgefunden. Sie haben in unserem Podcast die Koalition schon öfter dafür kritisiert, dass so viele Klausuren und Arbeitskreise und Treffen abgehalten werden. Diesmal haben viele Kommentatoren aber davon gesprochen, dass wirklich was weitergegangen ist. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so, weil ich habe mich gewundert, oder nicht gewundert, wundern sollte mich gar nichts mehr, aber wie man so reinfallen kann. Was hat diese Klausur gebracht? Überraschung, Überraschung. Die Reduktion der Mehrwertsteuer. Das wurde nur als große Tat gefeiert, weil es niemand am Schirm gehabt hat. Nun kann man sagen, das ist politisch sehr gescheit, ja. Aber inhaltlich ist das eine Pipifax-Geschichte was das Budget betrifft. Aber die Aufregung war so groß, weil das überraschend war.
Also gute politische Kommunikation eigentlich, oder?
In dem Fall ja. Ja, in dem Fall ja. Aber inhaltlich, ich meine, die Industriestrategie haben sie nicht vorgestellt, erst am nächsten Tag. Und was immer sonst rausgekommen ist, wurde völlig zugedeckt von der Diskussion von Mehrwertsteuer 5 statt 10%.
Im Hintergrund dürfte man auch Druck gemacht haben auf den Verbund, dass die Strompreise sinken. Ist ja schon eine große Sache, oder?
Ja, aber die Strompreise sinken ist eine größere Sache als die Mehrwertsteuer auf Butter. Mhm. Aber wie sie es gemacht haben, ist das alles verdrängt worden. Von der Reduktion der Mehrwertsteuer.
Und von der langen Liste, die der Herr Babler vorgelesen hat in der Pressestunde. Ja.
Und dann Tatsache, muss man auch sagen, im Anschluss an unser Gespräch mit dem Herrn Finanzminister, der Tatsache, dass er eigentlich lange Zeit dagegen war. Ne? Oh, schau.
Hat er ja erklärt, warum er seine Meinung geändert hat.
Ja, ja.
Die Bundesregierung hat ja auch aufgrund, dass es eben keine Wahlen oder kaum Wahlen gibt heuer, für dieses Jahr hohe Erwartungen geschürt. Sie will die Sozialhilfe, die Wehrpflicht, das Bildungs- und Gesundheitssystem reformieren, also eine Menge To-Dos. Wird sie liefern?
Sie wird nicht alles liefern können. Ich meine, was ist im Moment vorrangig? Vorrangig ist das Budget, vorrangig ist die Wirtschaft. Und vorrangig ist die Sicherheit. Also ich glaube, dass sie über die Schwierigkeiten von Gesundheit heuer nicht drüber kommen.
Glauben Sie nicht?
Mhm. Nein. Vor allem, weil, habe ich schon einmal erwähnt, die Frau Sozialministerin Schumann eine große Enttäuschung
ist. Das wissen wir, die sind in ihrem Ranking, im Rohrer-Ranking ziemlich abgestürzt. Bin ja schon gespannt auf unsere Jahresbilanz dann Ende 2026. Der Herr Matterbauer ist ja relativ weit oben, haben wir gehört das letzte Mal bei Ihnen. Die ÖVP inszeniert sich diese Woche am Freitag ganz groß mit einer Kanzlerrede, politischer Neujahrsauftakt wird das genannt. Warum macht er das jetzt? Ist es, weil es in den Umfragen so eng wird für ihn?
Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Und ich meine, diese Jena-Reden von Regierungschefs sind ja nicht neu. Ich meine, der Kern mit seinem Plan A, und ich glaube auch der Nehammer war im Jena dran. Die Rede an und für sich, ja, ist der Versuch, irgendwie den weiteren Verlauf des Jahres zu bestimmen. Es kommt darauf an, was er inhaltlich bietet.
Werden wir dann sehen und analysieren das nächste Mal. Die Neos gehen ein bisschen unter, immer in diesen ganzen Diskussionen, habe ich das Gefühl, wenn wir über die Regierung und die Koalition sprechen. Die sind ja als Reformmotor, selbsternannter Reformmotor, in diese Koalition eingetreten. Wird es für die auch irgendwann kritisch, wenn der Reformmotor so läuft, wie er läuft?
Naja, wenn sie gegen Ende des Jahres nicht liefern, wird es natürlich kritisch, weil so sehr umtriebig die Frau Außenministerin ist, aber das ist nicht der Fokus der Leute. Da, vor allem, wenn sie nicht wirklich sensationell Tolles in der Entbürokratisierung liefern. Weil dafür stehen sie ja auch.
Und haben sie einen eigenen Staatssekretär dafür, ne?
Aber einen eigenen
Staatssekretär. Der ist recht ruhig, oder? Vermissen Sie ihn schon, den Herrn Schellhorn?
Ja, ich fürchte ihn. Weil immer, wenn es ruhig ist, dann kommt irgendwas daher.
Wir sind gespannt. Zum Schluss noch, ich weiß, Sie mögen keine Zukunftsfragen. Trotzdem würde ich gerne auf den 7. März schauen. Wir haben kurz mit dem Minister Matterbauer schon darüber gesprochen. Da ist der SPÖ-Parteitag. Er geht ja fix davon aus, dass es keinen Gegenkandidaten, keine Gegenkandidatin geben wird. Sie auch?
Nein, ich gehe nicht fix davon aus, weil ich eben glaube, dass dieser Verlust der absoluten Mehrheit in St. Pölten nach 60 Jahren den Herrn Ludwig und den Herrn Dornauer oder wen immer so in die Knochen gefahren ist, dass ich glaube nicht, dass das ruhig ablaufen wird.
Der Herr Dornauer hat nichts mehr zu sagen, glaube ich, oder? Der ist doch abgetreten, der ist jetzt wilder Abgeordneter.
Ja, aber er taucht mit Hilfe von den Medien immer wieder auf. Ja.
Bis am 13. Februar müsste ein Parteivorstand jemand nominiert werden für diese Wahl im März. Das ist recht knapp, oder? Jetzt haben wir Ende Jänner, aber wird sich ausgehen.
Es würde sich ausgehen und ich meine, um des Adrenalin willen, hoffe ich auf Überraschungen. Ich wüsste zwar nicht, wie die ausschauen zu mir, aber ich würde es nicht ausschließen, weil ich glaube, dieser Verlust und diese Talfahrt, diese konstante Talfahrt, ja, die ja durch den Wiener Boulevard noch in den nächsten Monaten beschleunigt wird, der Herr Babler kann ja, der kriegt ja kein Bein auf mehr auf die Erde, ja. Ich glaube, das wird den anderen, die um ihre Positionen fürchten, ziemlich in die Knochen gefallen sein. Aber
wir werden das beobachten und in einer unserer nächsten Folgen besprechen. Das war Aurora bei Batschen, die erste Folge im Jahr 2026. Frau Doktor, vielen Dank für die wie immer pointierte Analyse und fürs gemeinsame Fragenstellen. Vielen Dank.
Es war mir ein
Vergnügen. Vielen Dank an unseren Producer Manuel für den guten Ton. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören, egal wo Sie uns zuhören. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Wir freuen uns auf Sie.
Missing Link.